eigentlich mit fast jeder Mitteilung, mit jedem Lied, das wir gesungen haben, auch gerade das letzte, ging es immer um zwei wichtige Dinge. Es ging ums Essen und es ging um das Leben. Und wenn man die Bibel anschaut, dann muss man oder kann man wirklich erkennen, es geht tatsächlich in der Bibel viel um diese beiden Dinge. Es geht schon im ersten Buch Mose drum, um den Baum des Lebens. Und der Baum gibt es immer noch in Offenbarung im letzten Kapitel. Die Bibel ist wirklich ein Buch des Lebens. Und sie beschreibt im Alten Testament in Bildern und im Neuen Testament ganz klar, wie du das Leben bekommst. Ja, ganz einfach. Der Herr sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Der Herr ist gekommen auf diese Erde, damit wir das Leben haben. Und nicht nur haben, er möchte sogar überfließen. Er möchte, dass dieses Leben nicht nur vorhanden ist, er möchte, dass dieses Leben zum Ausdruck kommt. In Johannes 10, Vers 10 sagt er, der Dieb kommt, um zu stehlen, aber er ist gekommen, damit wir das Leben haben. Und überall die Fülle. Und wie wir es heute Morgen auch schon angesprochen haben, man kann es nicht genug sagen. Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, ja, Evi, du hast ja viel mit kleinen Kindern zu tun gehabt, ihr habt bestimmt schon so ein Gesetzesbuch da gehabt für die Kleinen, wenn sie auf die Welt kommen. Ein Tag auf der Welt, die Hebamme kommt oder die Krankenschwester und liest leider Kapitel 1, wie man sich als Erdenbürger hier auf der Erde verhalten muss. Regel Nummer 1, sei anständig, benimm dich, wackel nicht rum, sitz gerade und so weiter. So ist es oft in der Religion. Der Mensch wird geboren und das Regelwerk startet. Aber wie ist im Leben? Der Mensch wird geboren und das Erste, was wir schauen, ist erstmal, dass es atmet. Das ist natürlich ganz zentral. Aber wenn es dann schnauft und soweit ganz alles in Ordnung ist, was kriegst du dann? Dann kriegst du gleich was zu essen. Ja, du schaust, es ist immer ganz spannend, das legt man das Kind gleich an. Und das Erste ist, klappt es oder klappt es nicht. Und ich weiß, die erste Zeit bei unseren Kindern war es so, es wird bei allen so sein, das war Platz mit dem Stillen oder nicht, Platz mit dem Essen oder nicht. Das heißt, die Natur zeigt uns, es geht darum, wenn das Leben da ist, es braucht Versorgung. Und es steht in erster Linie, das Kind muss lernen zu essen. Ja? Und wir, die wir vielleicht konfrontiert sind, da ist jemand frisch zum Glauben gekommen, hat das Leben empfangen. Unser Ziel ist es, eigentlich ihm Speise auszuteilen. Das soll auch heute Morgen das Ziel dieser Versammlung sein. Wir sind nicht hier, um viel Lehre zu hören, sondern eigentlich um zu essen. Um das Leben zu versorgen. Wer hierher kommt, um Lehre zu bekommen, den muss ich enttäuschen. Das ist zumindest nicht die Ausrichtung. Wir möchten Leben empfangen. Weil nur Leben bringt uns voran. Gell, Papst Petrus, ich will noch mal kurz die Apostelgeschichte aufschlagen, das Kapitel 15, wo ich gelesen habe. Da sagt Petrus zu ihnen, ich lese mal ab Vers 8, also Apostelgeschichte 15, Vers 8. Und Gott, der die Herzen kennt, hat für sie Zeugnis abgelegt, indem er ihnen ebenso den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er hat in nichts einen Unterschied zwischen uns und ihnen gemacht und hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Was versucht ihr denn nun Gott, indem ihr ein Joch auf den Hals der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Hier war ein Spezialist im Judentum, der das gesagt hat. Petrus hat es sicher nicht nur so gesagt, sondern er hat es erlebt und erfahren. Er hat versucht, auch das Gesetz zu halten. Er hat versucht, die Regeln einzuhalten. Aber es ist ihm nicht gelungen. Und dann sagt er weiter, ich genieße diesen Vers, vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Auch die, auf dieselbe Weise wie auch sie. Gell, wir werden gerettet durch die Gnade. Und es geht darum, diesen Weg der Gnade weiter voranzugehen. Und schon im alten Bund, den Vers in Matthäus 4, Vers 4, das ist kein Vers aus dem neuen Bund, auch zum ersten Mal aufgetaucht in Matthäus 4, sondern es ist ein Zitat aus 5. Mose, wo Gott sagt, er ließ sie hungern, er speiste sie mit Manna, damit sie erkennen, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern von jedem Wort aus dem Mund Gottes hervorgeht. Dieser Matthäus-Vers ist nur ein Zitat. Selbst im alten Bund zeigt uns der alte Bund schon, es geht ums Essen. Denn es gab einen Propheten, der Jeremia. Du hast schon alles Testament? Oh, okay. Schau gut, ja. Schlagen wir das Handy auf. Lies mal vor. Schon im Alten Testament gab es Menschen, die erkannt haben, dass das sehr wichtig ist. Jeremia 15, Vers 16. Dass es nicht nur darum geht, eine Regel zu halten, dass es nicht nur darum geht, Gesetze einzuhalten. Selbst im Alten Bund, alle die lesen uns mal vor, die ein bisschen den Herrn gekannt haben, haben dieses Geheimnis schon entdeckt.
Genau, fanden sie Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott, der Herrscher.
Ich finde es beeindruckend, denn Jeremia hat einen Dienst gehabt, der war nicht sehr angenehm. Er hat sehr viel Gericht verkündigt, er hat sehr viel unangenehme Dinge seinem Volk sagen müssen. Aber in alledem hat er diese Haltung gehabt, fanden sich Worte von dir. So habe ich sie gegessen. Gell? Das heißt, das Alte Testament zeigt es uns schon, aber im Neuen wird es noch klarer. Sein Wort ist uns zur Speise gegeben. Als der Herr ihnen was sagt, was manchen nicht gefällt, dann fragt er seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Und was war die Antwort? Wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist auch Johannes 6. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen? Ich kann nirgends hingehen, außer da, wo Worte des ewigen Lebens sind. Und deswegen, der Herr, genau in diesem Kapitel 6 von Johannes, spricht der Herr davon, dass es eine Ausrichtung gibt auf verschiedene Dinge. Auf was sollen wir ausgerichtet sein? Wo lohnt es sich denn, unser Augenmerk, ja, richtig, sagen wir mal, drauf auszurichten? Der Herr sagt, trachtet nach dem, nach der Speise, die bleibt. Das kann man gar nicht genug betonen, gell? Wir haben das letzte Mal schon genau diesen Vers aufgesprochen. Arbeitet nicht für die Speise, die vergeht. Ich sage es einfach nochmal, mir geht es wie Petrus, sagt das nicht auch, Petrus, immer wieder dasselbe zu reden. Und ich war am Montag letzte Woche an einem Seminar über Teamwork und da kam raus als Hauptthema, du musst es immer wieder sagen. Einmal etwas, eine Regel verkündigt, das ist wie in die Luft geredet. Du kannst da leider Räum sagen. Das bringt gar nichts, du musst es immer wieder sagen. Und deswegen benutzt der Herr auch das Wort, das die Bibel ist manchmal, habe ich den Eindruck, nur so dick, wie sie ist, weil Gott uns immer wieder dasselbe in einer anderen Weise wiederholt. Weil, dass es um Leben geht, siehst du schon im ersten Buch Mose Kapitel 2. Aber er wiederholt es immer wieder, weil wir Menschen, wir sehen es dann wieder nicht, wir vergessen es wieder, wir sehen andere Dinge. Dass es um Essen geht, geht schon in 1. Mose 2 los, weil da gibt es nämlich einen Garten mit Bäumen, lieblich anzuschauen und gut zum Essen. Ja, und doch, wenn du einem Christen manchmal sagst, du musst essen, dann, was essen? Das wäre eine komische Lehre, habe ich ja noch gar nicht gehört, finde ich ja in der Bibel gar nicht. Ja, weil du nicht guckst. Weil du nicht richtig schaust, weil das Wort geht immer um Essen. Wer mich isst, wird leben durch mich. Das ist ein zentraler Vers im Neuen Bund. Nein, wer alle Regeln hält, wer tut, was der Pastor sagt, der wird leben. Nein, das gibt's nicht. Nur er ist das. Und es geht um Essen, um uns zu versorgen. Und das Wort ist, wie Jeremia sagt, fanden sich Worte von dir. Also ich muss sagen, mir geht es immer wieder so, wenn ich ein Wort lese, nicht jeder Vers spricht mich an. Kann ich nicht sagen, weißt du? Ich lese Verse, manchmal lese ich ein Kapitel, manchmal noch mehr, und dann denke ich, Herr, wo ist denn jetzt hier ein Wort, das mir Speise gibt, weißt du? Mir geht es dann wie Jeremia, fanden sich Worte von dir, ich lese und sage, wo ist jetzt ein Vers, der mir Speise gibt? Und den nehme ich dann und esse. Wenn er Worte gefunden hat, dann hat er sie gegessen. Fanden sich Worte von dir, weißt du? Fanden sich Worte von dir, verstehe ich, das ist alles ein Wort von ihm. Aber wenn ich es lese, merke ich, da gibt es einen Vers, der spricht direkt zu mir. Der spricht in dem Moment, wo ich das Wort lese, direkt zu mir. Das nächste Mal lese ich die gleiche Passage und dann spricht dieser Vers gar nicht zu mir. Aber wenn er zu mir spricht, dann weiß ich, das ist meine Speise. Die gilt es zu essen. Und es ist auch ganz anders, wenn du das Wort so liest. Wenn du es quasi wie ein Suchender nach Speise liest, weißt du? Wie wenn du ein Jäger und Sammler bist, ja? Du läufst durch die Gegend und suchst ein paar Beeren oder irgendwas und du gehst durchs Wort und sagst, Herr, wo gibt Speise? Und das, was ich finde, das will ich lieben. Und das will ich genießen. Und der Herr gibt uns diese Ermutigung. Er sagt, trachte zuerst, oder nicht nur trachte, er sagt sogar, arbeitet nicht für die Speise, die vergeht. Manchmal ist auch sogar ein Wort zu finden im Wort, eine Speise zu finden im Wort, ist manchmal sogar Arbeit. Also manchmal geht es ganz leicht und manchmal denke ich, jetzt habe ich schon ein Kapitel gelesen und irgendwie ist immer noch nichts passiert. Und dann muss ich manchmal auch schauen, wie es denn meine Haltung ist. Manchmal stimmt auch meine Haltung nicht. Oder es gibt etwas, das zwischen mir und dem Herrn steht. Ich merke, ich muss erst zu ihm kommen und muss erst was bekennen. Habe ich auch schon erlebt. Ich musste erst bekennen. Und nach dem Bekennen war wieder der Weg frei, das Leben zu genießen.
Amen.
Herr Jesus. Wir haben heute Morgen den Tisch gefeiert und in Apostelgeschichte 15, da kommt es ja auch nochmal raus, wie schlimm es für einen Juden ist, Blut zu essen. Ja, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, ich will es einfach nochmal wiederholen, weil es wichtig ist. Für einen Juden war Blut zu essen ein Unding. Das geht gar nicht. Überhaupt nicht, ja. Und der Herr kommt im neuen Bund, in Johannes 6, und was sagt er da? Ja, lesen wir mal den Vers, gell? 54 oder 53. Johannes 6, 53, 54. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Amen. Und 55 noch. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Das ist also für einen Juden ist das der Hammer. Weißt du, er sagt in Johannes Apostelgeschichte 15, der Jakobus hat es noch nicht ganz verstanden. Er kommt dann und sagt, Moment, ich hab's gleich hier. Nicht, achso, Johannes bin ich, das bin ich natürlich nicht. Apostelgeschichte 15, da sagt er, deshalb urteile ich, nämlich der Jakobus, 15, 19. Apostelgeschichte 15, 19, genau. Deshalb urteile ich, dass wir denen aus der Nation, die sich zu Gott bekehren, keine Schwierigkeiten machen.
Super, gell? Jetzt müssen wir einen Punkt machen, Thema wäre erledigt. Aber es ist leider ein Komma.
Sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von Verunreinigung durch die Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Ja klar, das Blut war so grausig für den Juden, das kann man nicht zu sich nehmen. Aber der Herr offenbart, wir müssen sein Blut trinken, sein Fleisch essen. Das ist gigantisch. Und wir haben letztes Mal auch erklärt, woran das liegt. Fragen, wie könntest du das erklären? So, in einem Satz. Warum wir jetzt heute sein Blut essen, trinken sollen, müssen sogar, und früher durfte man nicht.
In dem Blut ist das Leben, heißt es im Alten Testament.
Genau, das ist die Erklärung, es ist seine Seele. Das Wesen, das steckt im Blut, das ist dieses Bild. Und das heißt, wenn du ein Tier Blut trinkst, wirst du nach diesem Bild zum Tier. Du nimmst das Wesen des Tieres an. Aber umgekehrt, oder noch besser, im neuen Bund, in dem wir sein Blut trinken, wir nehmen sein Wesen, seine Person. Weißt du, ihn selber als unsere Person. Und das ist auch das Ziel. Wir sollen umgewandelt werden in sein Bild. Wir sind nicht irgendwie Nachahmer nur, die nur ihn nachahmen. Weißt du, die schauen, wie hat der Herr sich verhalten, jetzt streng ich mich an und verhalte mich auch so. Wir vergleichen es oft, und das Bild passt, finde ich gut, wie wenn du versuchst, einen Affen zu dressieren, sich wie ein Mensch zu verhalten. Ein Affe wird sich nie wie ein Mensch dauerhaft verhalten. Warum? Weil er nicht die Natur des Wesens des Menschen hat. Ein Mensch musst du eigentlich nur ein bisschen leiten und er wird wie ein Mensch werden. Das liegt an seinem Leben. Aber wenn du versuchst, einen Affen zum Menschen zu machen, das wird sehr, sehr schwierig. Umgekehrt, weil der Mensch gefallen ist, kann er zum Affen werden. Manchmal benehmen wir uns mehr wie Affen wie als Menschen. Und deswegen sagt der alte Bund, du sollst kein Blut von Tieren nehmen. Du sollst nicht das Wesen des Tieres in dich aufnehmen. Aber du sollst das Wesen Christi in dich aufnehmen.
Amen.
Und deswegen gibt es hier so eine Sinnesänderung. Wir brauchen sein Blut, weil wir sein Wesen wollen. Weil wir ihn wollen. Wir wollen ihm entsprechen. Und es ist auch wichtig, es geht beim Essen nämlich nicht nur darum, etwas Leben in uns hineinzubringen, sondern es geht wirklich darum, ihn zu berühren und in sein Bild umgewandelt zu werden. Das ist nochmal weiter wie Essen. Weißt du, nur Essen, wenn du es jetzt biologisch vergleichst, wäre einfach nur Speise zu dir zu nehmen, damit du biologisch erhalten bleibst. Aber der Herr will näher, er will uns nicht nur das geistige Leben erhalten, er will sich selber in uns einwirken. Und deswegen ist es so gut, ihn in allen seinen Aspekten zu wissen. Die Überschrift heißt, das Mahl mit ihm halten. Wir haben die letzten Wochen gelesen, Abraham. Und Abraham hat einen besonderen Höhepunkt, also für mich ist das ein besonderer Höhepunkt in seinem Leben gehabt. Es gab sicher ein paar, aber ein ganz besonderer war, als Gott selber zu ihm kam. Ja? Überleg mal, du sitzt in deinem Sofa oder besser gesagt in deinem Liegestuhl vorm Haus, im Schatten, es ist schön warm und dann geht die Gartentür auf und Gott selber kommt vorbei und sagt, hallo Frank, ich komme zum Mittagessen. Nee, eigentlich kommt er noch rein und der Abraham steht sofort auf und sagt, Schatz, ich muss doch mal meine Bibel holen, also mein altes Testament in Form von... Es ist schon beeindruckend, gell? Das ist die elektronische, gell? Also in 1. Mose sehen wir das ja, gell? Bibel suchen. Also da heißt, und 1. Mose 18 heißt Vers 1, und er erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde. Und sagte: Herr, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man hole doch ein wenig Wasser, dann wascht eure Füße und ruht euch aus unter den Baum. Ich will indessen einen Bissen Brot holen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weitergehen. Wozu wärt ihr sonst bei eurem Knecht vorübergekommen? Und sie sprachen: Tu so, wie du geredet hast.
So einfach, gell? Er kommt ihm entgegen und sagt: Bleib doch mal bei mir. Und bietet ihm was zu essen an. Und Gott bleibt.
Es kommt im Laufe der Geschichte, kommt raus, es ist Gott selber. Er bringt noch zwei Engel mit und sie genießen mit Abraham. Sie genießen mit ihm. Sie essen und genießen und Abraham genießt mit. Es ist immer so klar, wo er auch gegessen hat, aber ich denke, das heißt nämlich, er bediente. Ja? Ich habe dann noch nachgelesen, heißt er bediente, er stand vor ihnen. Aber es wäre ungewöhnlich, sie würden essen und der Abraham wird nicht auch essen. Und das Schöne an dieser Geschichte, es ist so eine wunderbare Atmosphäre. Alle werden zufriedengestellt und am Schluss passiert etwas. Gott offenbart Abraham etwas, was er tun will. Es ist nicht so, dass nur Gott vorbeikommt und das war's dann. Nein, er offenbart Abraham. Er sagt ihm: Nächstes Jahr um diese Zeit will ich wiederkommen. Sarah wird ein Kind haben. Das ist schon mal eine wunderbare Sache. Er stärkt den Glauben. Er stärkt die Ausrichtung. Er gibt ihm, er bestätigt die Verheißung, die er schon hat. Sarah wird ein Kind bekommen. Und Sarah ist nicht so, dass sie gleich Juhu schreit, sondern sie ist sogar noch ganz überrascht, gell? Da heißt dann, und Sarah lachte, Vers 12, und Sarah lachte in ihrem Inneren und sagte: Nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Lebenslust haben. Und auch mein Herr ist liebeslust, ja, Lebenslust auch, aber Liebeslust haben, genau. Und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum hat Sarah den gelacht? Und so weiter. Und später, als dann schon rum ist, da heißt dann in Vers 17, der Herr sprach bei sich: Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Das ist wunderbar. Die Gemeinschaft mit Abraham war nicht nur ein Genießen, ein Essen, es ist auch ein Offenbaren. Gott offenbart sich mehr. Er offenbart seinen Herzenswunsch. Er offenbart ihm, was er tun will. Ja? Sie haben Gemeinschaft und Abraham weiß am Schluss, nicht nur Gott war da, sondern er hat auch eine Ausrichtung. Er weiß auch, was die Zukunft bringt. Und in so eine Gemeinschaft möchte uns der Herr eigentlich immer wieder bringen. Ich habe den Vers in Offenbarung 3,20 gebracht. Das beschreibt es die letzte Gemeinde unter den Sieben. Und dort gibt es viele, viele Probleme. Und dort gibt der Herr auch so einen, ja, so ein, zeigt das so ein wichtiges Verlangen. Er sagt, Vers 20 nochmal: Siehe, ich stehe vor der Tür. Ist schlimm, wenn der Herr vor der Tür steht, oder? Eigentlich erwarten wir das gar nicht. Aber oft steht der Herr vor der Tür, vor unserer Herzenstür. Irgendwie sind wir abgelenkt, der Herr steht draußen. Und dann heißt es: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Lob den Herrn für alles Anklopfen des Herrn. Wie oft klopft der Herr bei mir an? Und klopft an: Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Es geht nicht nur ums Essen, das ich gegessen habe, es geht mir darum, dass ich Leben habe, es ist auch eine Einladung mit dem Herrn, so ein Mahl zu halten. Der Herr möchte mit uns zusammen essen. Er möchte, dass wir ihn essen, aber er möchte auch gegessen werden. Er möchte auch uns essen. Weil Mahl halten, also Genuss haben. Gell? Er kann nicht in dem Sinn uns essen, weil wir sind ja nicht die richtige Speise, aber er kann mit uns genießen, ja, dieses Mahl halten. Und das möchte der Herr eigentlich noch mehr. Er möchte das Essen noch mehr gewinnen. Dass es für uns normal ist, auf das Essen ausgerichtet zu sein. Und er möchte immer wieder mit uns, jeden Tag neu mit uns zusammen essen. Und dieses Essen, weißt, hat eben die Eigenschaft, es soll etwas von seiner Substanz, sein Wesen in uns bringen. Aber das Essen hat noch viele andere Aspekte. Es bringt auch sein Denken in uns, sein Fühlen, weißt, sein Wollen. Bei dem Passa, du siehst da, wenn du das Passa anschaust, auch ein wunderbares Bild auf das Essen des Herrn. Da siehst du, sie sollten seinen Kopf essen. Das hat was mit dem Denken zu tun, ja. Sie sollten seine Schenkel essen. Das hat was mit der Kraft, mit dem Willen zu tun. Und sie sollten sogar seine Eingeweide essen. Habe ich nachgelesen, stimmt? Und was heißt das? Das hat was mit dem Herzen zu tun, mit dem Fühlen zu tun. Ja? Wir brauchen den ganzen Christus. Er ist essbar im Ganzen. Und wir brauchen ihn, damit wir durchhalten. Wie kannst du als Christ durchhalten? Und zum Abschied lese ich eine kleine Geschichte von Elia, von dem in 1. Könige steht es, Kapitel 19. Das hat mich immer wieder beeindruckt, wenn ich diese Geschichte gelesen habe. Vers 4, da heißt, also er hat so einen Diener, den hat er verlassen, oder den hat er weggeschickt, dann heißt, er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einen einzelnen Ginsterstrauch nieder. Das ist 1. Könige 18, Vers 4. 19 Vers 4. Stimmt. Und da heißt, da wünschte er sich sterben zu können und sagte, es ist genug. Also keine gute Voraussetzung. Er wünscht sich sterben zu können, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Geht es euch auch mal so? Hast eigentlich irgendwie so ein bisschen gerade einen ziemlichen Durchhänger? Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Ja, er kommt nicht und redet was Ermutigendes oder macht eine Moralpredigt oder sagt, hey, also es geht ja nicht, dass du hier da rumhängst. Er sagt, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Ah ja, das riecht, also weißt du, frisch gebackenes Brot, gell? Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Also gar nicht viel gemacht, esse, trinke und hat sich wieder hingelegt. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Also ihr seht, Essen hat doch eine gute Auswirkung.